Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter-Podcasts nach einem 4:2-Erfolg von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, dem ersten gegen den BVB nach zuvor 12 Niederlagen in Folge. Ich bin Yannick Sorgatz und ich spreche mit
Carsten Kellermann und wir werden sprechen über den Champions-League-Kurs, den Borussia wieder eingeschlagen hat mit diesem Sieg und werden uns dann einigen Personalien widmen, die dieses Spiel produziert hat. Eine davon ist Nico Elvedi, der doppelte Torschütze, aber es gab auch noch andere.
Wir reden über Lars Stindl, der unter besonderer Beobachtung stand. Der Bundestrainer war im Borussia-Park und hat sich sicherlich nicht nur ihn angesehen, aber über Stindls Nationalmannschaftsperspektiven werden wir nochmal sprechen und dann über zwei Rückkehrer, die brisante Wochen hinter sich haben.
Ja, Marcus Thuram und Brel Embolo, beide saßen zunächst auf der Bank, kamen dann ins Spiel. Thuram mit einer entscheidenden Aktion. Beide hatten ja für nicht so schöne Schlagzeilen gesorgt, bekanntermaßen. Sie kehrten zurück und im Anschluss daran widmen wir uns dann dem nächsten Spiel. Ein Spiel, wieder ein Topspiel, ein überraschendes bei Union Berlin.
Das tun wir in aller Ausführlichkeit inklusive unseres Aufstellungstipps und einem Ergebnistipp. Also alles, was das Herz begehrt in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, Yannick, du warst wieder im Stadion. Nicht ganz so kalte Temperaturen, wie es gegen Bremen war, aber dafür ein extrem heißes Spiel, würde ich mal sagen, oder?
Ich habe ja nach Bremen gesagt, dass ich die These habe, dass es dann auch wirklich daran liegt, dass das Spiel einen mehr oder weniger erwärmt. Und gestern war es ja wirklich ein Spiel, das keinen kalt lassen konnte, egal ob im Stadion, vorm Fernseher, wo auch immer. Es ging unfassbar rasant los. Nach einer Viertelstunde auf die Uhr geguckt, dann ist mir klar geworden, okay, ein Tor gefallen, das zählte, eins aberkannt, 6 Minuten Videobeweis, also da war ja schon unfassbar viel los. Dann 4 Tore in der ersten Halbzeit, 6 insgesamt, davon 4 für die Borussia aus Mönchengladbach und damit der erste Sieg gegen den BVB nach 12 Niederlagen in Folge. An einem Freitag im 13. Anlauf hat es dann tatsächlich geklappt.
Ja, da kommt doch viel zusammen. Die 13 ist dabei, ein Freitag ist dabei und ja, ein Sieg für Borussia Mönchengladbach ist dabei, verdient, wie ich finde. Denn in der Summe haben die Gladbacher mehr richtig gemacht als die Dortmunder. Aber wie du schon gesagt hast, großartiger Fußballabend mit zwei Mannschaften, die richtig Bock hatten zu kicken, so sagt man das heute, glaube ich, und die dann einfach auch Spieler auf den Platz gebracht haben, die guten Fußball spielen können und wollen. Und die Gladbacher ganz stark mit Standards, 3 Tore aus Standards heraus, die Dortmunder mit 2 herauskombinierten Toren, wo ich jetzt mal sagen würde, das war noch so richtig Lucien Favre-Style, Tiki-Taka im Strafraum auf kleinstem Raum. Und also wer Bock auf Fußball hatte, der war bei diesem Spiel richtig aufgehoben.
Ja, und das ja im Free-TV, live im ZDF auch noch. Das heißt, es haben wir noch deutlich mehr Leute gesehen als sonst und die werden, egal ob neutral oder dann auch Gladbach-Anhänger, natürlich einen super Abend gehabt haben. Die BVB-Fans weniger, aber ich finde halt in diesen 20 Minuten nach dem 0-1 aus Dortmunder Sicht bis zum Führungstreffer, wo sie das Spiel ja auch gedreht haben und das auch durchaus verdient, das war schon klasse. Also diese Kombination Reus, Sancho, Haaland, die Abschlüsse von Haaland, das ist schon ja ein Regal, das dann Gladbach nicht zu bieten hat, aber eben in der Breite durchaus. Und deswegen war es eben auch eine Mannschaftsleistung, wo alle drin steckten. Also lustigerweise hat Gladbachs Defensive ja mehr Tore geschossen als Dortmunds Offensive. 2-mal Nico Elvedi, 1-mal Rami Benzebaini und dann durfte doch noch ein Stürmer ran mit Marcus Thuram und dem 4-2. Ja, ich finde auch, ein unterm Strich verdienter Sieg, wenig gezittert, weil man halt auch das 4-2 gemacht hat, also den Vorsprung auf 2 Tore erhöht hat am Ende. Und das war dann der große Unterschied. Irgendwie muss man ja so ein paar Sachen umschreiben, ne? So Themen der vergangenen Wochen und Monate, über die wir uns ja auch den Mund fusselig geredet haben, die sind jetzt ein bisschen weg. Also Vorsprünge diese Woche werden sie auf jeden Fall nicht verspielt.
Ja, und das ist, glaube ich, auch dann der nächste Schritt. Also erstmal muss man sagen, dritter Heimsieg im dritten Topspiel gegen einen Gegner aus der ganz oberen Kategorie, 1-0 gegen Leipzig, 3-2 gegen die Bayern, jetzt 4-2 gegen Dortmund. Da hat Gladbach also ein richtiges Plus in dieser Saison für sich hingestellt. Und genau, diese Führung halt, einfach mal hinzugehen und das Tor nachzulegen, die Führung auszubauen und den Gegner damit vorzeitig schon den Knockout zu verpassen. Denn nach dem 4-2, da war die Luft bei Dortmund auch raus. Da kam dann auch nicht mehr viel in Richtung Gladbacher Tor. Jan Sommer musste vorher noch einmal richtig gut halten, aber ansonsten war das Spiel dann nach Thürams Kopfballtor gegessen. Das ist, glaube ich, dann auch dieser große Schritt, der gegen Dortmund jetzt gemacht wurde. Einfach das, was Marco Rose, der Trainer der Gladbacher, ja schon seit Wochen einfordert, einfach nicht die Führung nur zu verteidigen, sondern auszubauen. Und das sollte die Mannschaft jetzt mitnehmen in den Rest der Saison. Das kann auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sein für den Rest der Saison.
Ja, man ist ja einfach ganz fett im Geschäft jetzt, ist über Nacht auf einen Champions-League-Platz gesprungen, ist vorbei am BVB einstweilen und man war ja seit dem Leverkusen-Spiel Anfang November immer auf Platz 7 oder 8, hatte da ja wirklich zig Chancen mit einem Sieg dann auch mal wieder auf einen der ersten 6 Plätze, also einen Europacup-Platz zu springen. Das ist definitiv gelungen jetzt mit diesem Erfolg. Und ja, dann kann man schon fast sagen, ein kleiner Meilenstein und eben auch jetzt so das i-Tüpfelchen auf einer echt beeindruckenden Serie. Wenn es da nicht diesen Elfmeter-Ärger in Stuttgart gegeben hätte, wäre es der 5. Sieg im neuen Jahr. So sind es halt 4 Siege, ein Unentschieden, auch eine super Serie. Also in 5 Spielen 13 Punkte, vorher in 13 Spielen 18. Das kann sich sehen lassen und ich würde sagen, Borussia ist sowas wie das Team der Stunde, also die aus Mönchengladbach.
Definitiv. Und wenn man sich an die vergangene Saison erinnert, da gab es ja auch eine Phase, in der die Gladbacher extrem gut gepunktet haben. Das war dann bis so mitten in der Saison. Und jetzt ist es eben zum Start ins neue Jahr, wobei das ja auch sozusagen hin- und rückrundenübergreifend ist. Man darf ja nicht vergessen, das Spiel gegen Dortmund war der Start in der Rückrunde, das 18. Saisonspiel. Und ja, ich finde eins der besten der Gladbacher, obwohl jetzt, was die herausgespielten Tore angeht, nicht so viel dabei war, wie jetzt zum Beispiel gegen die Bayern nach den beiden Traumpässen von Lars Stindl und den Toren von Jonas Hofmann. Aber einfach diese Standardstärke der Gladbacher, gerade in einem Topspiel, wo es eng ist, wo man den Gegner auch mal treffen muss, die ist natürlich perfekt gesetzt gewesen. Und ja, überraschend, dass Gladbach plötzlich Standards kann, denn in den Jahren vorher, man hat jetzt 16 Tore in 18 Spielen und in der vergangenen Saison gab es auch 16 Standardtore, aber in 34. Und im davor nochmal in der Saison 18-19 waren es gerade mal 5 Standardtore. Also da hat Gladbach richtig nachgelegt und die Standards sind ja einfach immer ein Ding, wo die Spiele auf allerhöchstem Niveau dann einfach entschieden werden können.
Ja, da ist ja immer die deutsche Nationalmannschaft so ein Beispiel, bei der dann 2014 beim Weltmeistertitel so diese Standards der Game-Changer waren, wie man immer sagt. Das Viertelfinale gegen Frankreich wird immer aufgeführt, 1-0 gewonnen. Kopfball nach einem Standard von Mats Hummels, der gestern dann kein Standardtor gemacht hat, sondern mit seiner Mannschaft welche kassiert hat. Und ja, ist nicht verboten, Standardtore zu erzielen. Und sie waren ja jetzt auch nicht irgendwie in die Mitte gekloppt und dann halt ein, weiß ich nicht, irgendeiner abgefälscht oder wie auch immer, sondern das war ein astreiner Freistoß von Jonas Hofmann. Super Bananenflugkurve, so dass Roman Bürki da auch gar nicht ran konnte. Nico Elvedi aber nur den Kopf hinhalten musste. Und auch der Kopfball dann später von Marcus Thuram, ja auch klasse. Unfassbar gutes Timing, genau am richtigen Punkt den Ball erwischt, dann in den Winkel geköpft, sodass Bürki da auch wieder nichts machen konnte. Also waren das Standardtore, die schon echt klasse hatten und eben auch keine Zufallsprodukte.
Nee, definitiv nicht. Und auch in der Häufung, es war ja nun gegen Bremen auch ein Standardtor, auch wieder ein Kopfball von Nico Elvedi, dem dreifachen Torschützen dieser Woche. Das zeigt ja, dass da offenbar die Arbeit, die Alexander Zickler und Oliver Neuville, die ja für Borussias Offensive zuständig sind, wirklich Früchte trägt. Und ja, gerade in so einer Saison mit großen Belastungen, mit vielen Spielen, da schadet es mit Sicherheit nicht, wenn man dann aus diesen ruhenden Bällen einfach eine ganze Menge mehr machen kann. Denn natürlich ist der Aufwand, ein Tor herauszuspielen, so wie es dann die Dortmunder auch gemacht haben, deutlich größer. Weil, naja, der Standard kann halt so gesehen, erstmal hat man da freie Bahn und ist selber dann am Drücker. Und du hast es schon gesagt, Jonas Hofmann, ich vermute, er wird jetzt bald in Manni umbenannt, wegen der Bananenflanke. Wir erinnern uns an Manfred Kals, Manni Kals, der das früher in Perfektion beherrschte. Und eigentlich war es genau so ein Ding aus dem Halbfeld heraus. Und solche Sachen sind dann, auch wenn die Dortmunder da sicherlich ein bisschen gepennt haben, auch schwer zu verteidigen. Und Nico Elvedi, gucken wir mal auf ihn, ist für mich natürlich absolut der Mann der Woche. 3 Tore von einem Innenverteidiger. Jetzt ein Doppelpack gegen Dortmund. Sein erstes war es, glaube ich, in seiner gesamten Karriere. Und damit gleich auf mit Erling Haaland in dem Spiel.
Ja, das stimmt. Wer hätte das gedacht? Also ich muss ja, das kann man ja, glaube ich, schon sagen, bei aller Neutralität und Beobachterrolle, die wir da haben, dass uns ja, uns beiden irgendwie Nico Elvedi über die Jahre schon in gewisser Weise ans Herz gewachsen ist. Ja. Ich muss einfach immer an unser Interview denken mit ihm vor dem Derby gegen den 1. FC Köln. Da hat er dann kurz danach sein erstes Bundesliga-Tor geschossen und übrigens gewinnt Borussia immer, wenn Nico Elvedi trifft. Damals war er noch Rechtsverteidiger und das Ganze als Abschluss eines Konters, jetzt gegen Dortmund sehr klassisch nach Standards, einmal mit dem Kopf, einmal abgestaubt und ja, damit einfach auch einen Weg fortgesetzt, den er jetzt konsequent in der schon 6. Saison in Gladbach geht. Das ist ja Wahnsinn, er ist immer noch erst 24 Jahre alt, ja, geht schon fast Richtung 200-Spiele-Marke und jetzt stellt sich ja die große Frage, wird er die noch erreichen und wo wird er am Ende landen in seiner Gladbacher Zeit und wann wird vielleicht auch seine Gladbacher Zeit enden? Denn das ist ja eines der Themen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf den Tisch kommen müssen.
Genau, also Marco Rose hat es ja indirekt auch quasi gesagt, Nico Elvedi wird immer wertvoller. Das kann man in 2 Richtungen natürlich auch deuten. Zum einen, was seinen Wert für die Gladbacher Mannschaft angeht. Also was mir an Nico Elvedi wirklich gefällt, was mich auch an ihm beeindruckt, ist, dass er immer wieder es schafft, sich weiterzuentwickeln. Dass er auch die Ansagen, du hast gerade schon unsere Interviews mit ihm angesprochen, die waren sehr oft im Vorfeld einer Saison oder in einer Rückserie. Und Nico Elvedi hat jedes Mal irgendeine Ansage gemacht, was er verbessern will und hat es dann auch gleich in die Tat umgesetzt. Ob das eben mehr Tore waren, die er schießen will, ob er mehr Führungsqualitäten auf den Platz bringen will, all diese Dinge. Und das hat er immer sehr, sehr gut umgesetzt und ist deswegen natürlich auch ein Innenverteidiger, der jetzt gerade auch mit der Bühne Champions League auch bei anderen Clubs im Fokus ist. Und sein Vertrag ist datiert bis 2022. Darum wäre es für Gladbach natürlich sehr sinnvoll, da in dieser Saison noch zu verlängern. Denn Max Eberl hat ja auch gesagt, er geht nicht gerne mit Verträgen, die auslaufen, in eine Saison hinein. Gleiches gilt übrigens auch für Matthias Ginter, Elvedis Partner da in der Innenverteidigung. Und ich glaube, dieses Duo ist schon eines, was Gladbach wirklich halten sollte.
Es war übrigens sein 188. Pflichtspiel gegen Dortmund. Damit ist er in die Top 50 der Borussia-Spieler eingedrungen und steht jetzt zwischen Harvard Nordfeld und Uli Borowka. Das also am Rande darüber, wie lange Nico Elvedi jetzt schon dabei ist. Und wenn es um seine Zukunft geht, da vertrete ich ja immer die These, wir reden ja wirklich wöchentlich darüber, wer könnte gehen, wer sollte bleiben, bei wem sollte man sich wirklich ins Zeug legen, zu verlängern. Da sage ich ja, so ein Innenverteidiger-Duo, das müsste man erstmal finden. Jetzt 24 und 27 Jahre alt, also noch nicht am Ende der Schaffenskraft, auf diesem Niveau 2 Nationalspieler. Du hast einen Rechtsfuß, der die Rolle als linker Innenverteidiger wie Elvedi auch noch spielt, im Prinzip wie ein Linksfuß. Also da würde ich sagen, das sind schon 2 Positionen, wo ich mich als Max Eberl und Borussia besonders ins Zeug legen würde, um da zu verlängern und die Zukunft zu klären, weil natürlich immer die Offensivspieler, die sind, die mehr im Fokus stehen, die die Tore schießen und deswegen einfach auch oftmals auf dem Transfermarkt mehr wert sind. Aber da sehe ich einfach auch, dass das Feld der Kandidaten, die dann da in Fußstapfen, die frei werden, treten können, einfach als viel größer an und würde sagen, also meine Ansage an Borussia, im besten Fall wirklich da auf der Innenverteidigerposition richtig ins Zeug legen, die Zukunft klären, dann muss man sich da nämlich überhaupt keine Gedanken mehr machen.
Genau, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass eben sowohl Nico Elvedi als vor allem auch Matthias Ginter einfach immer oder fast immer fit sind. Matthias Ginter hat noch gar nichts verpasst in dieser Saison. Nico Elvedi fällt auch vergleichsweise selten. Das heißt also, Marco Rose und auch schon sein Vorgänger Dieter Hecking können sich einfach konnten und können sich einfach immer auf diese beiden Jungs verlassen. Die sind einfach immer da. Und das ist natürlich ein hohes Gut, gerade in einer Zeit, wo man viele Spiele hat, an einer Stelle eine Mega-Konstanz drin zu haben. Denn Jan Sommer spielt ja auch in den meisten Fällen. Das heißt also, man hat im Zentrum der Defensive da wirklich ein ganz, ganz eingespieltes Dreieck stehen. Auch natürlich Stefan Leiner ist ein Vielspieler und so hat man also schon mal die wesentlichen Positionen dauerhaft besetzt. Und genau, man muss erst mal schauen, diese Spieler auch ersetzen zu können, wenn sie dann gehen würden. Und da, glaube ich, wird es sehr schwer. Matthias Ginter hat sich, finde ich, auch als Typ, als Abwehrchef, als jemand, der als Leader auf dem Feld extrem gut entwickelt. Nico Elvedi hat da vielleicht noch ein paar Sachen, die er noch weiter voranbringen kann. Aber Ginter ist, du hast ja gesagt, auch noch 2-3 Jahre älter. Also von daher ein Top-Duo, wo ich auch sage, wäre ziemlich gut, wenn die noch mal einen Rutsch länger da bleiben würden. Und ich glaube, gerade Elvedi, er kam ja da 2015 aus Zürich, noch als Teenager, ist ja auch ein Gesicht, die seit letzten Jahren geworden ist. Unter anderem Schubert in die Mannschaft gekommen, spielt seitdem auch konstant Stamm. Also von daher jemand, der auch weiß, was er in Gladbach hat. Und ich glaube, dass beide wissen, was sie in Gladbach haben. Max Eberl kommt dann ja Anfang Februar aus dem Sabbatmonat zurück. Und ich denke, das werden dann schon mit seine ersten Ansprechpartner sein.
Davon ist auszugehen. Und wie gesagt, kann man auch für Borussia noch hoffen, dass sie das genauso tun. Gesprochen hat Max Eberl schon mit Lars Stindl, da ist die Zukunft geklärt und da wäre die Sorge aber auch nicht so groß gewesen, außer dass natürlich sein Vertrag ausgelaufen wäre, dass es da nicht weitergeht in Gladbach. Der ist 32 Jahre alt und ja, erlebt seinen, weiß nicht wievielten Frühling, aber hat ja eigentlich auch nie so abgebaut, dass man das so nennen müsste. Also abgesehen von den Verletzungen hält er dieses Niveau ja in gewisser Form über Jahre. Er stand gegen Dortmund unter besonderer Beobachtung im wahrsten Sinne, denn der Bundestrainer hat vorbeigeschaut in Mönchengladbach. Sein erster Stadionbesuch, der erste von Joachim Löw seit Juli 2020, das war das Pokalfinale. Und was ist so dein Urteil? Wie hat Stindl sich verkauft vor dem Bundestrainer?
Ich glaube, Joachim Löw hat das gesehen, was Lars Stindl im Moment ist, einen absoluten Topspieler in der Bundesliga. Er hat zwar jetzt kein Tor erzielt, aber er ist einfach der große Organisator des Gladbacher Spiels. Das wird immer wieder deutlich. Er ist jemand, der antreibt. Er ist jemand, der mit tollen Ideen daherkommt, der auch an einem Tor mit beteiligt war. Man sieht immer wieder, dass Lars Stindl einfach das geistige Zentrum des Gladbacher Spiels ist. Er ist auch die Verbindung zwischen der Tiki-Taka-Phase der Gladbacher und der aktuellen Phase. Er hat mit seinen Toren zuletzt, mit seinen Vorlagen zuletzt dann auch klar gemacht, dass er immer wieder entscheidend sein kann. Und von daher wird Joachim Löw einfach den Lars Stindl gesehen, den er eigentlich auch kennt vom Confederations Cup, als Stindl das Siegtor im Finale geschossen hat. Und im Grunde genommen wurde das bestätigt, was Joachim Löw schon weiß. Ein Lars Stindl hast du immer gerne in deiner Mannschaft. Ich zitiere da Mats Hummels, der es ja über Stindl gesagt hat. Und also es gibt schon gute Gründe, Lars Stindl zurückzuholen ins Nationalteam.
Ich würde auch sicher auch so, die größte Frage ist eher, wenn er dann zurückgeholt werden würde, ob die Europameisterschaft, über die wir reden, überhaupt stattfindet. Aber das liegt natürlich weder in den Händen des Bundestrainers noch in Lars Stindls. Aber er tut alles, um sich anzubieten, hat auch nach dem Spiel betont, es sind ja jetzt keine Länderspiele, erst im März geht es dann weiter. Also ist das Thema bei ihm nicht so akut, aber ist natürlich auch einfach eine große Auszeichnung, dass wir darüber sprechen. Und ich fand es Freitag bemerkenswert, dass er ja seine auffälligsten Szenen gar nicht mal im klassischen Sinne hatte. Klar, einen Freistoß haben wir gegen Frankfurt von ihm gesehen, der reinging. Aber so hat er sich dann seinen Assist gesichert, weil Roman Bürki da doch ein paar Probleme mit hatte. Und dann diese Rettungstat im Matze Ginter-Style, muss man ja mittlerweile sagen, den Kopf auf der Linie hingehalten, also auch noch schulbuchmäßig zur Seite geköpft mit ein bisschen Hilfe des Pfostens. Also es war eine Aktion, wie man sie von Lars Stindl auch selten sieht, aber sehr, sehr wertvoll.
Und das ist es eben genau, er geht voran. Ich glaube, das ist, auch wenn man mit diversen Altborussen über Lars Stindl spricht, mit Bertie Vogts oder auch mit Winfried Schäfer. Bertie Vogts hat ja sogar gesagt, das ist ein Borusse, wie ich ihn mir im besten Sinne vorstelle. Also die sind beide extrem begeistert von Lars Stindl und vor allem auch seinem Auftreten auf dem Platz und auch daneben. Und gerade diese Szene, die du beschrieben hast, die zeigt ja auch, dass Lars Stindl ein unglaublich guter Teamplayer ist, der sich halt wirklich reinhängt, der auch an Stellen teilweise agiert, wo man ihn nicht unbedingt erwartet und damit allen einfach den anderen zeigt, wie Erfolg geht und was man dafür tun muss und auch mal Dinge tun muss, die vielleicht weniger spektakulär sind, wie beispielsweise diese Rettungstat, wo man einfach mal die Birne hinhalten muss, wie man so schön sagen darf. Und genau deswegen ist Lars Stindl halt im Moment auch wirklich für mich der absolute Topspieler bei Borussia. Der optimale Kapitän, weil er einfach vorangeht auf dem Feld in ganz, ganz vielen Situationen.
Ja, der Vorzeigekapitän ist dann natürlich auch nach dem Spiel in Interviews gerne gefragt, nicht nur über das Spielgeschehen zu sprechen, sondern dann am Freitag auch über zwei Themen der vergangenen Wochen und besonders der vergangenen Woche. Mit welchem Comebacker wollen wir anfangen? Es gab zwei, die doch im Fokus standen. Marcus Thuram zurück nach seiner 5-Spiele-Sperre, direkt das 4-2 gemacht per Kopf. Ich habe es schon geschildert. Und dann Brel Embolo, nicht so lange weg gewesen, aber ja, kann man nicht jetzt streiten, wer mehr im Fokus stand. Thuram nach seiner Spuckattacke oder Embolo rund um diese Party, Affäre, Diskussion, Aufruhr, wie auch immer. Ich würde sagen, wir fangen mal chronologisch nach den Vergehen an und sprechen zuerst über Marcus Thuram und seine Rückkehr.
Ja, zumal er ja auch ein wichtiges Tor gemacht hat. Also ich glaube, da hat er sich auch verdient, dass man über ihn spricht, denn es war ja wirklich so ein bisschen abzuwarten, wie kommt er zurück. Es war für ihn ja sicherlich, er hat sich das absolut selber eingebrockt, denn diese Spuckattacke, die, es wurde ja ausführlich drüber gesprochen. Er hat dann seine Sperre bekommen, durfte relativ lange Zeit nicht mitspielen. Und jetzt kommt er zurück und kaum 15 Minuten auf dem Platz, da macht er halt sein Tor. Und ich glaube, am Ende ist das immer die beste Antwort, die ein Fußballspieler geben kann, indem er ganz einfach seinen Job wieder macht. Das zeigt, dass er fokussiert ist, dass er da ist, wenn er gebraucht wird, und zwar als Fußballspieler und nicht als Entertainer oder als was auch immer, sondern einfach, er ist da, wo der Ball ist, er ist da, wo der Ball ins Tor gemacht werden muss, und er macht ihn ins Tor, er macht das 4-2, endlich diese 2-Tore-Führung, damit auch ein wichtiger Teil Matchwinner-Daseins. Und am Ende muss man ganz einfach sagen, freut man sich für ihn schon auf eine gewisse Weise, weil da natürlich auch ein riesen Ballast von ihm abgefallen ist. Das hat man auch gesehen. Er hat sich dann ja vor der Nordkurve, vor der leeren Nordkurve aufgebaut, hat salutiert mit der Botschaft, Leute, ich bin wieder da, und wer Tore schießt, ist einfach da.
Und ich fand es bemerkenswert, du hast das in deinem Vorbericht, dass er dann zurückkehrt, schon geschrieben, dass er auch fitter zurückkehren wird. Es gab da so eine Einstellung, da dachte ich, oh, der ist aber rank und schlank und durchtrainiert. Also nicht, dass das jetzt fundamental anders war vorher, aber es fiel irgendwie auf, dass er noch mehr, wie man heutzutage so schon sagt, in Shape war. Hast du das auch gesehen?
Also ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt keinen großen Unterschied festgestellt, was so sein Shape angeht. Aber man hat schon gemerkt, dass er in den ersten Spielen der Saison nicht so diese Frische hatte, glaube ich. Dass er nicht so dieses wache Spiel hatte, obwohl er ja einige Elfmeter rausgeholt hat. Das heißt also, er ist immer wieder gefährlich in den Strafraum gekommen. Aber man merkte doch so zum Ende des Spiels, wenn er dann länger auf dem Platz gestanden hat, dass er schon gepumpt hat, dass einfach so dieses leichte Lockere, was ihn ja ausgezeichnet hat in seinem Spiel, das hat einfach gefehlt. Das können wir jetzt natürlich nach dieser kurzen Einsatzzeit noch nicht abschließend bewerten, aber ich denke, es wurde wirklich viel mit ihm gearbeitet. Also das sagen alle bei Borussia, dass er da seine Sonderschichten gemacht hat. Lars Stindl, du hast ihn schon angesprochen, hat ja auch sehr positiv über Marcus Thuram gesprochen, hat bestätigt, dass es für ihn eine schwere Zeit war und dass er jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen verlorenen Kredit zurückerarbeiten muss. Und nochmal, das ist natürlich dann perfekt für ihn, für sein Image, dann mit einem Tor zurückzukehren. Und wenn er da jetzt natürlich anknüpft, dann wir erinnern uns an Berlin, Union Berlin, den nächsten Gegner. Da gab es damals dann seinen sehr, sehr ikonischen Kniefall gegen den Rassismus. Da sind dann diese Bilder auch wieder präsent. Thuram hat, wie gesagt, und da hat Lars Stindl recht, am Image ein bisschen selber gekratzt. Und jetzt ist er als Sportler zurückgekehrt. Und das ist ja eigentlich auch das, worum es geht.
Ja, sehe ich auch auf jeden Fall so. Und er hat alle Möglichkeiten, sich mit starken Leistungen jetzt wieder positiv in den Fokus zu spielen, und auch wenn diese Spuckattacke noch lange an ihm haften bleiben wird, kann er alles dafür tun, dass es dann halt eher ein Kapitel seiner Karriere ist und nicht irgendwas, wo dann alle zuerst dran denken. Was die Ereignisse dieser Woche mit Brel Embolo und seinem Image anstellen, glaube ich, können wir abschließend noch nicht sagen. Auch darüber hat Lars Stindl im Interview nach dem Spiel gesprochen, dass man da auch als Mannschaft sehr intensiv mit ihm gesprochen hätte. Also sagen wir mal so, zu unserem Stand, was wir in unserer letzten Folge erzählt haben, hat sich nicht so viel geändert. Es gibt Indizien, dass er nicht nur in unmittelbarer Nähe der illegalen Party in Essen war, sondern auch auf dieser Party. Es gibt aber keine Beweise. Es gibt auch dementsprechend jetzt keine, weiß ich, Verurteilungen, offizielle, wie auch immer. Ihm droht da sicherlich auch gar kein Strafverfahren, sondern es geht ja im Kern um eine Ordnungswidrigkeit, einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Ja, sportlich ist aber auch er wieder zurück. Marco Rose hat es als doch konkretes Signal an den Spieler bezeichnet. 20 Minuten hat er gespielt. Was denkst du, wie geht's weiter mit diesem Fall Brel Embolo? War es das jetzt? Ist das Thema damit gegessen oder wird uns auch das noch länger begleiten?
Also medial wird uns das sicherlich noch weiter begleiten, weil sich doch da jetzt einiges aufgebaut hat. Ich glaube gar nicht, dass das final geklärt werden wird. Entscheidend ist ja am Ende auch, wie Borussia damit umgeht. Im Moment stellt man sich hinter den Spieler. Ich glaube, das ist auch das, was man von einem Arbeitgeber letzten Endes erwartet. Brel Embolo hat eine Ordnungswidrigkeit begangen. Brel Embolo hat eine falsche Entscheidung getroffen, wie Marco Rose gesagt hat, dass, als er eben dort zu diesem Ort gefahren ist, was immer dann da auch vorgefallen ist. Marco Rose hat ihn zurück in den Kader geholt. Das ist auch eine klare Botschaft, dass Embolo sportlich wichtig für Gladbach ist. Embolo hat auch als Spieler natürlich einen hohen Wert. Da wird man sich dann auch schwer tun, irgendwelche finalen Entscheidungen zu treffen. Und Brel Embolo hat wieder gespielt. Hätte auch ein Tor schießen können. Das wäre dann natürlich die Krönung dieser ganzen Geschichte gewesen. Aber Brel Embolo hat, das hast du auch geschrieben, in deiner Geschichte zu der Sache bei RP Online, hat natürlich dann das fortgesetzt, was er schon oft getan hat. Er hat den Ball nicht ins Tor geschossen. Er ist ja vor dem Tor nicht immer so ganz zuverlässig. Und naja, er ist halt wieder da. Er ist sportlich wichtig für Gladbach. Er hat dazu beigetragen, dass am Ende die Dortmunder auch vorne beschäftigt waren. Also hat das gemacht, was Brel Embolo immer macht. Er hat sich reingehauen in das Spiel. Und die ganze andere Geschichte, ja, es gibt jetzt inzwischen doch einige Wahrheiten dazu und ich glaube, da warten wir einfach mal ab, was sich dann am Ende als die finale Wahrheit heraustut. Im Moment ist Embolo wieder Spieler und hat Fußball gespielt und das ist, glaube ich, wie bei Thuram das Entscheidende. Die sollen sich einfach darauf konzentrieren, den Job auf das Spiel, darauf, dass eben der Fußball da ist und ja, das würde ich jetzt mal dazu sagen.
It is, wie it is. Ja, ja. Jetzt vielleicht wird es irgendwann noch, klar, vielleicht kommen noch irgendwann andere Sachen jetzt erstmal oder andere Beweise, wie auch immer, aber solange die nicht kommen, ist das jetzt nun einmal der Stand. Dann liegt der Fokus tatsächlich auch größtenteils und in der allergrößten Mehrheit, das hoffen wir natürlich auch selber, auf dem Fußball. Man muss ja sagen, es hat der Mannschaft sportlich keinen Abbruch getan. 2 Siege in dieser Woche, 2 sehr, sehr wichtige Heimsiege, 1-0 gegen Bremen, 4-2 gegen Dortmund und damit die Rückkehr, damit hat diese Podcast-Folge angefangen, ins Rennen um die Königsklasse. So, nächste Woche geht's weiter, nicht mit einem Topspiel, wo man schon vor der Saison bei der Spielplanerstellung wusste, dass es eins werden würde, sondern mit dem Auswärtsspiel bei Union Berlin, einem eher überraschenden Topspiel. Ich weiß noch, in der Hinrunde am 2. Spieltag, großer Ärger über das späte Gegentor 1-1 gegen eine Mannschaft, die erst im 2. Bundesliga-Jahr ist, so hätte man es damals titulieren können. Und jetzt, ja, gastiert das Team der Stunde, Borussia Mönchengladbach, beim Überraschungsteam der Saison. Was haben wir da zu erwarten an der alten Fürsterei?
Ja, an der alten Fürsterei. Vergangene Saison saßen wir dort noch einträchtig nebeneinander im kleinen, engen Stadion mitten im Wald und sahen eine 0-2-Niederlage der Gladbacher, eins der wirklich schwächeren Spiele, wobei auch da Patrick Herrmann kurz nach Beginn an den Pfosten geköpft und wäre dann wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Da kämpfte Union Berlin wirklich noch mit Mann und Maus und mit langen Bällen und mit viel Herz gegen den Abstieg als Aufsteiger. Jetzt plötzlich Top-Mannschaft, muss man im Moment so sagen. Und so leicht scheinen sich die Unioner da auch nicht verdrängen zu lassen. Ich glaube, da muss man wirklich diese Person Urs Fischer, den Trainer, sich mal vornehmen, der wirklich aus dieser Mannschaft unglaublich viel rausgeholt hat und der aus einer Mannschaft, die erstmal nur dazu da war, sich zu verteidigen, den Platz in der Bundesliga zu verteidigen, auch eine Mannschaft gemacht hat mit ganz verschiedenen Charakteren, die unglaublich gut Fußball spielt auch. Das darf man ja nicht vergessen. Da sind ja wirklich Spielzüge dabei, wo man sagt, hey, das ist ja nicht einfach mal so voll aus dem Himmel gefallen. Also muss ich sagen, Urs Fischer ist für mich im Moment so ein bisschen der Trainer der Saison, weil er einfach aus einer, sagen wir mal, Mannschaft, die nicht diese ganz großen Qualitäten hat, aber auch mit geschickten Transfers, mit einem Max Kruse, der natürlich den fußballerischen Aspekt dann wiederum vertritt. Man kennt ihn hier in Gladbach, einfach eine Mannschaft geformt hat, die ja auch schon richtig viele von diesen Top-Spielen für sich entschieden hat.
Ja, dann hat sich dieser Max Kruse verletzt und dann hat man auf den Spielplan geschaut und Union hatte noch viele Top-Spiele vor sich und dann dachte man so, ja, okay, irgendwann ist der Hype jetzt auch sportlich vorbei, aber dann haben sie auch wirklich weitergemacht, haben 2-2 gegen Wolfsburg gespielt, haben zu Hause Dortmund und Leverkusen geschlagen. Ich denke, das sind alles und gegen die Bayern 1-1 gespielt. Also im Prinzip da gar keine Federn gelassen, jetzt nur knapp gegen Leipzig auch verloren. Also die schlagen sich auch gegen die Top-Teams richtig gut. Und ich würde sagen, das ist schon inzwischen eine nachhaltige Bewerbung für einen Europacup-Platz. Keine Phase und deswegen ein Spiel, auf das wir uns schon wieder freuen können. Ich meine, wir freuen uns auf jedes Spiel, aber eins, das dann vielleicht fußballerisch auch besonders wieder was zu bieten hat.
Ja, und diese alte Försterei, ich meine, ne, Gladbach ist nun mal ein Traditionsverein und es gibt nun mal die Geschichte und es gab nun mal dieses Pokal-Halbfinale, was dort stattgefunden hat, mit dem Elfmeterschießen, mit der Niederlage bei Union Berlin. Das war ja über Jahre immer so ein Trauma, was die Gladbacher eigentlich immer noch mit sich rumschleppen, diese verlorenen Halbfinalspiele, zu denen eben dieses Unionsspiel gehört. Jetzt fährt man wieder dorthin und Gladbach ist an der alten Försterei halt auch noch immer Verlierer gewesen. Das Pokalspiel endete natürlich unentschieden. Ja, wurde im Elfmeterschießen entschieden. Aber letztlich ging Gladbach als Verlierer vom Platz, genauso wie beim ersten Bundesligaspiel beider Mannschaften an der alten Försterei. Und das ist ja schon ein besonderer Ort. Also das ist ja noch eins von diesen klassischen Fußballstadien. Wie gesagt, man kommt halt in Köpenick am Bahnhof an, läuft dann erst durch so eine Art Häusersiedlung, dann unter den Bahngleisen her durch den Wald und steht dann irgendwann vor diesem Stadion. Alte Oldschool, würde man sagen. Das ist schon auch eine Atmosphäre, glaube ich, sogar ohne Zuschauer, die für eine Mannschaft als Gastmannschaft schon besonders ist, würde ich sagen.
In der Old Försterei, Oldschool-Fußball.
Ja.
Das Spiel ist nächsten Samstag um 15.30 Uhr zur klassischen Anschlusszeit, nachdem Gladbach ja jetzt auch Gefallen gefunden hat an Freitagabendspielen oder englischen Wochen. Also mal ganz klassisch und ja, apropos klassisch, was? Jetzt ist natürlich noch einige Weile hin, wir wissen nicht, wie die Trainingswoche läuft, aber wie viel Rotation vermuten wir und auf wen wird Barco Rose da setzen? Müssen ja nicht alle Positionen durchgehen, sondern eher so, ja, wo erwarten wir Änderungen?
Ja, und da muss man halt sehen, dass dieses Spiel Union Berlin ja tatsächlich der Auftakt zu einer englischen Woche ist, und zwar einer wichtigen englischen Woche. Denn es folgt dann das DFB-Pokalspiel beim VfB Stuttgart, das Achtelfinale. Da wird Rose auch großen Wert drauf legen, denn durch das Ausscheiden des FC Bayern hat natürlich dieser Pokalwettbewerb eine ganz andere Dimension plötzlich bekommen. Denn der eigentliche Abo-Finalist zumindest und eigentlich auch Abo-Pokalsieger, an dem ja kein Weg sonst oder an dem man sonst vorbei muss, hat sich verabschiedet in Kiel. Völlig überraschend. Und darum sehe ich einfach in diesem DFB-Pokal plötzlich eine Riesenchance. Und da wäre es natürlich schade, wenn das jetzt in Stuttgart schon enden würde, das ganze Thema. Deswegen eine ganz, ganz wichtige Woche. Und da bin ich wirklich gespannt, wie Marco Rose damit umgehen wird. Er hat ja nun in Markus Thuram wieder jemanden zurückbekommen. Brel Embolo halt auch wieder da. Wer weiß, was bis dahin noch kommt in der ganzen Geschichte. Deswegen machen wir da mal so ein kleines Fragezeichen dahinter, wie sich das weiterentwickelt. Aber im Grunde genommen sind jetzt alle da. Alassane Player hat auch wieder gespielt. Also bin ich gespannt. Aber ich glaube schon, dass bei Union Berlin wird Marco Rose schon eine starke Mannschaft aufstellen. Aber er wird, glaube ich, auch das eine oder andere verändern. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Markus Thuram von Beginn an spielt.
Ja, da rechne ich eigentlich sehr fest mit. Also ich rechne auch damit, dass Rose nicht seine drei Sechser wieder alle von Beginn an bringen wird, weil das dann irgendwie kräftemäßig vielleicht danach in die Bredouille bringt. Die englische Woche endet ja übrigens auch noch mit dem Derby gegen den ersten FC Köln. Jetzt sportlich, tabellarisch gerade nicht die Hammeraufgabe, aber natürlich mit gewissen Pflichten verbunden aus historischer Sicht und regionaler Sicht. Ja, deswegen, Thuram sehe ich auf jeden Fall auch in der Startelf. Und letztendlich, ja, also Brel Embolo ist wieder da. Und also sportlich und kadermäßig hat dieses Thema, das uns die ganze Woche begleitet hat, glaube ich, keinerlei Einfluss erstmal mehr. Deswegen, ja, ist er auch ein Startelf-Kandidat, weil dann vielleicht Jonas Hofmann doch irgendwann mal ein Spiel verschnaufen muss. Also er ist natürlich so wichtig, dass es eigentlich gar nicht geht momentan, aber er wird ja auch nicht bis Saisonende durchspielen. Und hinten ist dann die Frage, wie immer eigentlich, wir haben das vorhin schon mal angesprochen, dass ja vier Leute defensiv immer gesetzt sind, ob dann Oskar Wendt mal wieder ran darf oder Ravi Bensebaini, was Rose dann da auch perspektivisch plant mit Blick auf die folgenden Spiele. Ja, also so zwei, drei Änderungen dürfte es sicherlich geben, aber jetzt keine Mega-Rotation, weil es ja auch eine sehr, sehr lange Trainingswoche ist.
Genau, also da wird Rose mit Sicherheit ganz genau kalkulieren, wen er wann braucht. Und Rami Benzebaini ist ja immer so ein Kandidat für kleinere Blessuren, dann auch mal ein Spiel zu fehlen. Und das wäre halt jetzt wirklich ärgerlich, wenn gerade er dann ausfallen würde. Er hat jetzt gegen Dortmund nochmal gezeigt, wie wichtig er dann auch ist mit seiner aggressiven und auch tororientierten Spiel. Verteidigung. Damit kann man halt Gegner beeindrucken. Deswegen glaube ich, dass er also bei Union Berlin sicherlich spielen wird. Wendt wird seine Einsätze bekommen. Ich bin gespannt. Das hängt dann tatsächlich von der Fitness Bensebainis ab, glaube ich. Und ja, hinten sehe ich sonst keinen Grund, was zu ändern. Die Frage ist dann für mich Kramer oder Dennis Zakaria in der Startelf. Bei Union Berlin möglicherweise Zakaria dann mal den Vorzug neben Florian Neuhaus dann, weil er einfach auch mehr diese Aggressivität der Berliner vielleicht nochmal ein bisschen auffangen kann. Und ja, das wären dann ja schon die beiden Änderungen, wenn man sagt, Thuram kommt rein, Hofmann vielleicht mal eine Pause. Lars Stindl hatte seine Pause gegen Bremen, also könnte ich mir dann so schon die Mannschaft vorstellen, dass dann eben im Zentrum vorne Player, dann Thuram auf der linken Seite, rechts dann, wen haben wir denn rechts? Wer war denn rechts?
Ja, vielleicht kommt auch noch ein Hermann, Hannes Wolf mal rein. Vielleicht auch weiter Jonas Hofmann. Das kann ja alles sein. Wir werden es sehen. Also, das ist ja auch eine Nachricht dieser Tage jetzt, dass da einfach die Optionen da sind und vor Weihnachten nicht da waren. Jonas Hofmann verletzt, Rami Benzebaini hatte Corona, Thuram dann zuletzt gesperrt. Also ja, da sind einfach auch Möglichkeiten zurückgekommen.
Und das ist ja was auch eine wichtige Botschaft für Marco Rose, denke ich, ist. Die Rückrunde hat begonnen, immer so die Zeit, wo dann doch auch einige Borussen fehlten, wichtige Borussen fehlten. Jetzt sind sie alle da. Er kann da wirklich so ein bisschen hin und her schieben. Steht ja irgendwann dann auch nochmal das Achtelfinale der Champions League an gegen Manchester City. Also eigentlich die besten Voraussetzungen, dass es eine richtig gute Rückrunde wird, die jetzt auch optimal begonnen hat. Ich meine, Dortmund nach 2015 zum ersten Mal wieder besiegt. Das ist, glaube ich, ein absolutes, ganz, ganz dickes Signal an alle Konkurrenten, dass hier der Weg in die Champions League dann am Ende doch auch ganz extrem mit Gladbach zu tun haben wird und Gladbach da mittendrin ist. Und ja, man muss jetzt einfach dranbleiben. Spannende Wochen. Jetzt diese englische Woche, die hat es dann schon in sich. Erstmal Union Berlin. Mein Tipp ist, dort wird es ein 2:2 geben.
Du drängst dich immer gut vor beim Tippen, ne? Hier, bin ich schon mal limitiert bin. Ja, aber ne, ich wollte ja sagen, genau, ich wollte nicht auch Sieg gegen Dortmund tippen, damit ich sagen kann, Hut ab, du hast recht gehabt. Du hast, glaube ich, 2:1 getippt, es wurde ein 4:2. Ja. Den Verdopplungseffekt, den sehen wir dir mal nach, dass du das nicht berücksichtigt hast. Ja, okay, also 2:2 gegen Union, also bin ich mal wieder dran mit dem richtig Tippen und deswegen sage ich, Borussia gewinnt 3:1 in Berlin.
Ja, also Fakt mit Sicherheit möglich und das wäre, glaube ich, auch etwas, wo Borussia dann wieder diese ganze Geschichte halt nochmal ein bisschen den Druck auf die anderen erhöhen würde. Denn du hast ja auch schon öfter gesagt, die spielen alle so untereinander und da werden jetzt auch einige Konkurrenten wahrscheinlich auf Union Berlin hoffen. Andererseits hoffen die wahrscheinlich tatsächlich auf mein Ergebnis, denn das wäre für die Konkurrenten eigentlich das Attraktivste, weil dann eben beide so nicht weiterkommen, gewinnt einer von beiden, ist er eben dann wieder einen Schritt weiter nach vorne gerückt mit 3 Punkten. Also von daher glaube ich, so die ganz großen Daumendrücker von oben, ja, weiß ich nicht, wer sollte wem die Daumen drücken. Ich glaube, die Konkurrenten oben werden auf ein Unentschieden hoffen.
Ja, sowieso immer. Es ergibt ja halt auch Sinn, weil dann geht der Dritte, teilen sich die Konkurrenten den 3. Punkt, der nicht vergeben wird. Aber Stichwort, alle spielen gegeneinander, dann 18:30 nächstes Wochenende auch Leipzig gegen Leverkusen. Das ist ja dann für Borussia interessant, wenn man vielleicht sogar auf Platz 2 und 3 schaut, weil da sich dann auch 2 die Punkte wegnehmen werden. Also es bleibt da super spannend. Wir behalten den Fokus auf Gladbach und ja, sind damit, würde ich sagen, auch am Ende. Wollen wir nochmal mit Summer Werbung machen für unsere E-Mail-Adresse oder soll ich das weitermachen?
Ach, du kannst das so hervorragend. Also ich sage immer nur, Leute, meldet euch, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr etwas wissen wollt. Wir gucken auch gerne mal in die Geschichtsbücher rein. Machen wir beide gerne. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche historischen Dinge mal geklärt haben wollt oder daran erinnert haben wollt, es ist ja dieses Jahr 50 Jahre zweite Gladbacher Meisterschaft. Es wird noch kommen 50 Jahre Pfostenbruch. Der Büchsenwurf ist 50 Jahre her demnächst, also im Oktober dann. Ja, also ein Jahr voller historischer Dinge. Falls ihr da mal was habt, sagt Bescheid, schreibt uns an die folgende Adresse, Yannick Doppelpunkt.
Nee, Yannick Doppelpunkt ist nicht die Adresse, die kommt jetzt. Sie lautet fohlenfutter@rheinische-post.de, fohlenfutter@rheinische-post.de und Postkarten gerne, wenn der Lockdown vorbei ist und wir in der Redaktion auch mal sind, aber bis dahin sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen @fohlenfutter oder eben unter der genannten E-Mail-Adresse. Und dann würde ich sagen, es klingt so erleichtert und zäh, haben wir es mal wieder geschafft. Aber ja, mal wieder eine Samstagsaufnahme nach einem Topspielsieg. Das könnte eine Tradition werden.
Kann man sich dran gewöhnen. Die Freitagsspiele haben ja das Schöne für Borussia, dass sie vorlegt und damit den anderen Aufgaben stellt. Und für uns natürlich auch, dass wir die Woche zwar einen Tag länger haben, weil eben dieser Samstag noch dazukommt, was die Berichterstattung angeht, aber man ja auch wirklich Zeit hat, die Dinge aufzuarbeiten und einfach auch noch ein paar Themen, die gerade so ein Spiel wie das gegen Dortmund hergibt, sich damit zu widmen und aufzuarbeiten. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Man kann dann heute ganz in Ruhe Fußball gucken, andere Spiele gucken, die Konkurrenten gucken und an diesem Samstag halt, am Sonntag dann. Von daher, wir nehmen, wie es kommt. Und die Samstagsaufnahmen, finde ich, sind ja eigentlich schon ganz attraktiv, oder?
Ganz entspannt. Gleich gibt's Kaffee und Kuchen und dann bringen wir das Ganze hier gut rum mit unseren Analysen, Einschätzungen und so weiter zum Dortmund-Spiel. Also schaut vorbei auf rp-online.de/Borussia. Und in dem Sinne hören wir uns nach dem Union-Spielcast. Wir sprechen uns eh dauernd und dann viel Spaß und so weiter.
Macht's gut. Sportverbundenes Vergnügen.
Darauf habe ich gewartet. Bis dahin. Tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de